Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Kernkraft pfui, Kohle noch hui. Warum die Bundesregierung gegen den Strom schwimmt. Ein Artikel von Patrick Reitler, 4. Mai 2025. Wie kann es sein, dass ausgerechnet im CO2-feindlichen Deutschland Kohlekraftwerke weiterlaufen, klimaneutrale Kernkraftwerke aber abgeschaltet wurden? Ein Rückblick auf die Hintergründe des Atomausstiegs. 2 Jahre und 2 Wochen sind es her, dass die Ampelregierung die letzten 3 stromliefernden Kernkraftwerke auf deutschem Boden abschalten ließ. Isar 2, Neckar-Westheim 2 und Emsland boten eine Reaktorleistung von zusammen rund 4.300 Megawatt und das ohne nennenswerten CO2-Ausstoß. Noch im Laufe des Jahres 2022 hatten sie nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums BWMK gemeinsam 34,7 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Dieser gut 6%ige Anteil an der gesamten deutschen Jahresstromproduktion von 509 Terawattstunden war genug, um rund 10 Millionen privater Zwei-Personen-Haushalte zu versorgen. Zuwachs an Erneuerbaren glich fehlende Kernkraftwerke zu 85% aus. Nach Angaben der BMWK stieg auch die Stromausbeute aus erneuerbaren Energien um 29,4 Milliarden Kilowattstunden. Bei isolierter Betrachtung der Kernenergie einerseits und der Erneuerbaren andererseits hat die gestiegene Stromerzeugung der Erneuerbaren den Rückgang bei der Kernenergie, also rein rechnerisch, zu rund 85% kompensiert. So ein BMWK-Sprecher auf Anfrage der Epoch Times. Die alte wie die neue Bundesregierung wollen an dem Plan festhalten, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Der Anteil der Erneuerbaren an der Bruttostromerzeugung war laut BMWK in den letzten 3 Jahren von 44 auf 57% gestiegen. In diesem Zusammenhang ist auch auf die Merit-Order hinzuweisen, die dafür sorgt, dass je nach Verfügbarkeit ein Mix von CO2-freien und fossilen Energieträgern die Stromlücke schließt. Die Stromerzeugung aus fossilen Kraftwerken, Braun- und Steinkohle, Erdgas, Mineralöl, sei damals zudem von 264,7 Terawattstunden um 74,9 Terawattstunden auf 189,8 Terawattstunden zurückgegangen, erklärte der BMWK-Sprecher. Der Wegfall der Kernenergie wurde also nicht durch Strom aus fossilen Kraftwerken kompensiert, vielmehr sank deren Stromproduktion trotz des Kernenergieausstiegs deutlich. Der Bruttostromverbrauch ging um rund 29 Terawattstunden zurück. 30 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich. Dennoch gilt, wären die Kernkraftwerke weiter im Netz geblieben, hätten auch sie zur Reduktion von CO2 beigetragen. Bei einer angenommenen Menge von 925 Gramm CO2 pro Kilowattstunde für den deutschen Braun-Steinkohlemix hätte ein gleichmäßiger Weiterbetrieb allein der 3 Kernkraftwerke jedes Jahr etwa 30 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart. Zum Vergleich: Die gesetzlich erlaubte angepasste Jahresemissionsgesamtmenge lag 2024 bei 693,4 Millionen Tonnen CO2. Nach Ansicht des BWMK greift eine solche Rechnung aber zu kurz. Der Strom der Kernkraftwerke wird und wurde im europäischen Stromnetz auf vielfältige Weise ersetzt, zum Beispiel durch eine höhere inländische Erzeugung, die auch auf eine geringere Abregelung von erneuerbaren Energien zurückgeführt werden könnte. Oder auch durch Importe, die ebenfalls geringere spezifische Emissionen aufweisen können als ein deutsches Kohle- oder Erdgaskraftwerk. Aus Gründen der Sicherheit. Der Hauptgrund für das Kernkraftaus 2023 lag nach Informationen des Bundesumweltministeriums BMUV in sicherheitstechnischen Risiken. Zudem hätte es verfassungsrechtliche Risiken und auch sehr hohe wirtschaftliche Kosten bedeutet, die 3 Anlagen weiterlaufen zu lassen. Das habe der ministerielle Prüfbericht ergeben, der im März 2022 aufgrund des kurz zuvor ausgebrochenen Kriegs in der Ukraine erstellt worden war. In einer gemeinsamen Presseerklärung des BMUV und des Bundeswirtschaftsministeriums BWMK hieß es damals: Im Ergebnis einer Abwägung von Nutzen und Risiken ist eine Laufzeitverlängerung der 3 noch bestehenden Atomkraftwerke auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen. Inwiefern der Prüfbericht nicht ergebnisoffen, sondern im Sinne mutmaßlicher Kernkraftgegner im BMWK womöglich ideologiegetrieben verfasst worden sein könnte, war in den vergangenen beiden Jahren eine der umstrittensten Fragen im Bundestag. Der Abschlussbericht des Unternehmensausschusses, der auf Betreiben der seinerzeit oppositionellen Unionsfraktion im Bundestag eingerichtet worden war, enthielt im Februar 2025 jedoch lediglich unterschiedliche Feststellungen und Bewertungen der Fraktionen. Rechtliche Konsequenzen gab es keine. Gaskraftwerke gegen Dunkelflauten. Um die Grundlastfähigkeit sicherzustellen, wenn in Deutschland eine Dunkelflaute herrscht, setzt die Bundesregierung auf schnelle und flexible hochfahrbare Gaskraftwerke. Sie sollen Mehrbedarf oder Defizite ausgleichen. Nach einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag vom März 2024 sollen neue Kraftwerkskapazitäten im Umfang zu 10 Gigawatt, 4 mal 2,5 Gigawatt, als H2-Ready-Gaskraftwerke im Rahmen der Kraftwerksstrategie kurzfristig ausgeschrieben werden, nämlich bis zum Jahr 2026. Ab 2035 bis spätestens 2040 sollen die Kraftwerke auf klimaneutralen Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden, so die Ampelregierung. Darüber hinaus will die Bundesregierung im Rahmen ihrer Stromspeicherstrategie Batteriespeicher für überschüssige Wind- und Solarenergie aufbauen, die bei einer Mangellage zumindest kurzfristig genutzt werden können. BMWK, EE-basierte Stromsystem kennt keine Grundlast mehr. Nach Angaben des BMWK-Sprechers ist zu berücksichtigen, dass ein EE-basiertes Stromsystem keine Grundlast im herkömmlichen Sinn mehr kennt. Es würden keine Kraftwerke mehr gebraucht, die stets unter Volllast liefern. Vielmehr muss der zukünftige Kapazitätsmix in der Lage sein, einerseits die täglichen Schwankungen der Stromerzeugung aus EE auszugleichen und andererseits Phasen von mehreren Tagen mit geringer EE-Erzeugung zu überbrücken. Zu den voraussichtlichen Kosten des vollständigen Umstiegs auf CO2-freie Energiequellen bis 2045 konnte der BWMK-Sprecher keine Prognose machen. Das hänge von der konkreten Ausgestaltung der Klimaschutz- und Energiepolitik ab. Er wies darauf hin, dass beispielsweise der EE-Ausbau bis Mitte 2022 per Umlage bezahlt worden sei, erst danach aus dem Steuersäckel. Außerdem würden auch die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in erheblichem Maße zur Finanzierung beitragen. Teilweise werden die Erneuerbaren aber auch direkt privat finanziert, so der Sprecher. Das ist etwa bei manchen Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Fall, die das erneuerbare Energiengesetz nicht in Anspruch nehmen. Deutschlands Weg aus der Atomkraft. Der insbesondere von den Grünen seit Jahrzehnten geforderte Ausstieg aus der Kernkraft war stets mit der Gefahr einer Havarie und der Nichtexistenz eines Endlagers für radioaktive Abfälle begründet worden, obwohl Deutschland im internationalen Vergleich unbestritten über die sichersten Anlagen verfügte. Die Grünen benötigten allerdings gut 2 Jahrzehnte, bis sie mit dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder einen Partner fanden, mit dem sie ihre Pläne tatsächlich auf den Weg bringen konnten. Ein erstes Konsensabkommen mit den Energieversorgern legte die schrittweise Abschaltung fest. Nachdem die Nachfolgeregierung Merkel diese Pläne zunächst verworfen und sich zur Zukunft der Kernenergie bekannt hatte, änderte die Kanzlerin ihre Meinung, als im März 2011 ein Tsunami das Kernkraftwerk im japanischen Fukushima überrollte. 3 Jahre später, am 9. Juni, verkündete die CDU-Kanzlerin in einer Regierungserklärung den schrittweisen Ausstieg bis spätestens Ende 2022. Am 30. Juni 2011 stimmte der Bundestag zu. Daraufhin wurden die 17 noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke schrittweise vom Netz genommen. Atomstrom nur noch aus dem Ausland. Als im Herbst 2022 infolge des Ukraine-Kriegs die antirussischen Sanktionen und die Zerstörung 3 von insgesamt 4 Röhren der beiden Nord Stream Erdgas-Pipelines die Lage auf dem deutschen Energiemarkt stark verschärft hatten, nutzte Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, angesichts des nahenden Winters seine Richtlinienkompetenz, um die Laufzeit der letzten 3 verbliebenen AKW in Deutschland doch noch einmal um 3,5 Monate zu verlängern. Danach bezog Deutschland Atomstrom nur noch aus seinen Nachbarländern, vorwiegend aus Frankreich. Ukrainische Kernkraftwerke für Habeck kein Problem. Als der finale Abschalttermin Anfang April 2023 näher rückte, hatte Wirtschaftsminister Habeck anlässlich eines Besuchs in der Ukraine nichts gegen einen Weiterbetrieb der dortigen Atommeiler einzuwenden. Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten, das ist völlig klar. Und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut, argumentierte Habeck damals. Auch gegen die finanzielle Belastung der deutschen Steuerzahler für den Bau von Kernkraftwerken im benachbarten EU-Ausland hatte die Ampelregierung nichts einzuwenden. Sämtliche Versuche aus der Opposition, den deutschen Atomausstieg wieder rückgängig zu machen, scheiterten bislang. Ende April 2023 hatte ein AfD-Gesetzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes, bei der auch die schon Ende 2021 abgeschalteten Kernkraftwerke reaktiviert werden sollten, keine einzige Stimme aus den Reihen der Ampelparteien, aber auch keinerlei Unterstützung durch Union, FDP oder Linke erfahren. Zuletzt waren nach Angaben des Bundestags mehrere Initiativen der AfD, die auf eine Weiternutzung der Kernkraft hinausliefen, bei einer Abstimmung am 10. November 2023 durchgefallen. Im Februar 2024 hatte sich die Europäische Union geeinigt, die Atomenergie künftig als nachhaltig zu fördern. Die UN-Klimakonferenz setzt sich ebenfalls für den weltweiten Ausbau der Kernenergie ein. Standort für Atommüllendlager soll bis Mitte des Jahrhunderts feststehen. 65 Jahre nach Inbetriebnahme des ersten deutschen Kernkraftwerks in Kahl am Main, Bayern, ist die Frage übrigens noch immer offen, wo ein Endlager für die radioaktiven Abfälle eingerichtet werden soll, das Sicherheit für 1 Million Jahre bietet. Das BMUV wies auf Anfrage der Epoch Times darauf hin, dass man seit März 2025 einen Schritt weiter sei. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE, und die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, hätten Optimierungsvorschläge veröffentlicht, die nun diskutiert werden könnten. Die BGE hatte vorgeschlagen, Betretungsrechte zu vereinfachen und dafür die übertägige und die untertägige Erkundung der potenziellen Standortregionen zusammenzuziehen. Die sich daraus ergebenden zielgerichteten Aufwandsreduzierungen wirken sowohl zeit- als auch kostenreduzierend, heißt es im Diskussionsvorschlag. Iris Grafunder, die Vorsitzende der BGE-Geschäftsführung, zeigte sich bereits zuversichtlich, dass die finale Standortauswahl für das Endlager bis Mitte dieses Jahrhunderts erfolgen könne, sofern die dazu notwendigen rechtlichen Anpassungen glücken sollten. Ebenfalls wichtig ist, dass die Vorschläge mit den Bundesländern und in den Beteiligungsgremien des Standortauswahlverfahrens diskutiert werden, betonte das BMUV. Die BGE rechnet zudem damit, dass die Inbetriebnahme des Endlagers Konrad in Niedersachsen für schwach- und mittelradioaktive Abfälle Anfang der 2030er Jahre beginnen werde.